HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Der erste Sonntag nach Weihnachten, der letzte Sonntag des Jahres. Wir sprechen ja gerne von der Zeit zwischen den Jahren. Und für viele ist das ja auch so eine besondere Zwischenzeit. Das Fest mit seinem Trubel ist vorbei. Das neue Jahr ist noch ein paar Tage entfernt. Der eine oder die andere hat vielleicht Urlaub. Da kann man ein wenig zur Ruhe kommen. Und in diesem Jahr vielleicht umso mehr. Viele Geschäfte haben ja zu, große Reisen oder Freundesbesuche stehen nicht auf dem Programm. Da ist es tatsächlich für viele ein wenig stiller als sonst. Aber wie kann diese Stille angenehm werden, wohltuend, vielleicht sogar heilsam? Worin liegt die Kraft der Stille? Das ist mein Thema jetzt an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass Sie dabei sind. Die heilsame Kraft der Stille, das ist unser Thema heute. Im Alltagsgetriebe ist die für uns ja gar nicht so leicht zu finden. Das Wort Alltagsgetriebe sagt es ja schon, da ist es eigentlich immer laut, irgendwo brummt, hämmert oder quietscht es. Da piepst die Uhr, der Nachbar mäht den Rasen, von ferne hört man den Lärm der Straße. Wo eigentlich finden wir wirklich Ruhe? Haben Sie einen Ort der Stille?
Stille finde ich bei mir im Wohnzimmer, abends nach der Arbeit, wenn ich müde bin. Auf jeden Fall ohne Fernseher, der würde mich nur ablenken. Und das Smartphone liegt dann auch meistens woanders, wenn ich Stille suche.
Indem man sich so zu Hause halt zurückzieht, beispielsweise auch sich zu Hause einfach mal eine Kerze anzündet oder so, sich gemütlich hinsetzt vor dem Kamin oder so oder vor dem Holzofen, dann hat man ja auch so seine Ruhe.
Also wenn ich jetzt in die Kirche gehe und ich zünde ein Kerzchen an, das ist für mich Stille. Da komme ich dann so ein bisschen zu mir und kann ein bisschen sagen, okay, das ist für mich so die Ruhe.
Und das ist relativ einfach. Da nehme ich mein herzallerliebstes Hobby, Fotografie, suche mir einen geeigneten Zeitpunkt aus, in dem ich Milchstraße, Mond oder ähnliches fotografieren kann, fahre irgendwo hin, wo niemand ist, außerhalb jeglicher Ortschaft. In der Rhön ist zum Beispiel wunderbar, das ist Stille. Fotografiere ich, genieße ich die Milchstraße, genieße ich den Sternenhimmel. Da ist nichts, da ist niemand, da bin nur ich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sogar meditiere, eigentlich fast jeden Morgen nach dem Aufstehen. Bevor ich zur Arbeit laufe, setze ich mich hin und meditiere erstmal 20 Minuten und suche mir da halt einfach meine Stille. Ja, man hört sogar das Blut rauschen durch den Körper, seinen eigenen Atem und konzentriert sich halt vollkommen auf sich.
Mit Ohrenstöpsel. Ich wohne in einem Haus mit sehr vielen Mietparteien. Das heißt, andere Möglichkeit geht nicht, außer ganz weit rauszufahren aufs Land. Also benutze ich Ohrenstöpsel.
Also Stille habe ich jetzt eher im Wald erlebt. Das ist dann halt eher so diesen Ort, wo ich dann eher diese Stille empfinde. Wo man halt auch mal runterkommt, komplett runterkommt.
Wo wir Stille finden können und was wir in der Stille erleben. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Richtige Stille zu finden, also eine Stille, bei der kein Straßenlärm, keine Musik, kein Geplapper oder sonst ein künstliches Geräusch an unsere Ohren dringt, das ist gar nicht so leicht. Aber viele sehnen sich danach. Und diese Zeit zwischen den Jahren ist ja oft eine eher stille Zeit. Und jetzt im Corona-Lockdown vielleicht auch mal eine gute Gelegenheit, die Stille zu suchen. Aber wenn es dann doch tatsächlich mal ruhig ist, wie lange halten Sie es eigentlich aus, den Fernseher dann nicht anzuschalten oder doch das Smartphone in die Hand zu nehmen? Stille ist für unsere Gesundheit enorm wichtig, sagt der Neurowissenschaftler Markus Täuber. Mit ihm habe ich kürzlich gesprochen und ihn gefragt, warum eigentlich die Stille für viele Menschen gar nicht so gut auszuhalten ist.
Nein, ist es nicht. Also es gibt eine Studie zum Beispiel, dass Studenten, die 15 Minuten still sitzen sollen, sich lieber Stromschläge geben, als einfach nichts zu tun. Also so schlimm ist das mit der Stille und so leicht lassen wir uns gerne auch ablenken. Aber es ist notwendig. Wir können Körper und Geist regenerieren, indem wir zur Ruhe kommen.
Ja genau. Was passiert denn, wenn wir still werden im Körper und im Geist?
Also wenn wir gar nichts tun, dann ist unser Gehirn im sogenannten Ruhemodus, da werden Bilder abgerufen, wir tagträumen. Und das ist unser kreatives Reservoir, da schöpfen wir dann neue Ideen heraus. Und die andere Möglichkeit der Stille wäre, achtsam zu sein, also Dinge zu beobachten, ohne zu bewerten und so in einen Modus zu kommen, wo wir nicht ständig Gedanken haben, sondern einfach mal das wahrnehmen, was ist.
Sind es dann eigentlich bestimmte Hirnareale, die so aktiviert werden, wenn wir still sind oder so achtsam beobachten, wie Sie es beschrieben haben?
Ja, man nennt das Ruhenetzwerk, aber es sind sehr, sehr viele Regionen. Also da sind die Sehzentren dann beteiligt, das Arbeitsgedächtnis, eine Region, die Precuneus heißt, die uns Farben zum Beispiel intensiver auch im Kopf vorstellen lassen, Geräusche deutlicher.
Und wirkt sich das so auch auf unser Wohlgefühl aus, dass wir uns besser fühlen, wenn wir sozusagen dem Körper diesen Raum geben?
Ja, aber er muss trainiert werden. Er ist nicht sozusagen von Anfang an da und wir müssen uns damit auch aktiv ausklinken, zum Beispiel aus Nachrichten oder aus dem Dauerstress, den Covid uns jetzt beschert. Mhm. Und einfach mal irgendwo hinsetzen, uns aufrecht hinsetzen und zum Beispiel auf die Atmung achten oder auf die Umgebung oder in den Körper hineinspüren.
Also im Grunde
braucht ein bisschen Übung. Ja.
Genau, also die Stille richtig üben und inszenieren und dann kommt man da langsam rein.
Genau.
Ich hab jetzt gelesen, dass Stille das Gehirn wachsen lässt. Trifft das zu?
Ja, also zum einen durch die Kreativität und andererseits, wenn wir achtsam sind, also beobachten ohne zu bewerten, die Gedanken zur Ruhe bringen, dann fördern wir tatsächlich das Stirnhirn. Da nehmen wir an grauer Masse, an Nervenzellen zu im Stirnhirn. Und wir können uns dann besser konzentrieren oder besser auch Emotionen kontrollieren.
Stille tut uns gut und zwar messbar für Körper und Geist. Davon ist der Neurowissenschaftler Markus Teuber überzeugt. Wo sind eigentlich Orte der Stille? Einiges haben wir ja heute schon gehört. Auf der Suche nach Stille gehen manche in den Wald oder in eine kleine abgelegene Kirche. Oder sie schließen einfach hinter sich Fenster und Türen. Es gibt einen Ort, da ist absolute Stille. Das Problem nur, die meisten von uns können da nicht hin.
Wenn es nach Hollywood geht, dann ist das All meistens auffällig laut. Da explodieren Raumschiffe und Laserstrahlen zischen vorbei. Zum Beispiel im Kinofilm Kampfstern Galactica.
Okay, nimm dir die da rechts vor.
Auch bei Raumschiff Enterprise macht der Weltraum Krach.
Sie haben die Fässer auf Ziel. Schutzschirme hoch.
Scotty! Das mag großes Kino sein, wissenschaftlich ist es aber daneben. Im luftleeren All würde sich eine Explosion etwa so anhören. Schallwellen brauchen ein Medium, in dem sie sich fortbewegen können. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern ist eine fundamentale Erkenntnis der Physik. Nur in einem Medium wie Luft oder auch Wasser können sich Schallwellen fortpflanzen. Beides fehlt im Weltraum. Dort herrscht ein nahezu perfektes Nichts. Wobei das genau genommen unscharf formuliert ist, denn da gibt es schon eine Menge, sogar Wind, nur können wir den nicht hören. Der sogenannte Sonnenwind durchströmt unser gesamtes Planetensystem bis weit hinaus über die Bahn des Pluto. Es handelt sich dabei um einen Strom elektrisch geladener Teilchen, die von der Sonne weggeschleudert werden. Mit Satelliten können Wissenschaftler die Stärke und die Schwankungen dieses Teilchenstroms messen. Die Messwerte wiederum kann man in Töne umwandeln, sodass wir den Sonnenwind doch hören können. Die Wissenschaftler der NASA-Mission Stereo haben dabei die Kirchenglocken der Universität von Kalifornien als Vorlage genommen. Eine gewisse künstlerische Freiheit muss man ihnen wohl zugestehen. Auf anderen Planeten kann es unter bestimmten Voraussetzungen echte Töne geben, wenn der Planet über eine Atmosphäre verfügt. Der Mars etwa hat eine aus Kohlendioxid. In ihr toben Winde und Sandstürme, die man mit einem Mikrofon aufnehmen kann. 1999 war die amerikanische Raumsonde Polar Lander mit so einem Spezialmikrofon unterwegs, nur leider ist es mitsamt der Sonde abgestürzt. 2005 aber kamen endlich die ersten Töne von einer anderen Welt. Das sind Windgeräusche auf dem Titan, einem Mond des Ringplaneten Saturn. Aufgenommen von der europäischen Raumsonde Huygens, als sie bei ihrer Landung am Fallschirm durch die dichte Atmosphäre segelte. Die Wissenschaftler konnten allerdings der Versuchung nicht widerstehen, auch andere Daten dieser Mission hörbar zu machen. So klingt das Echo des Landeradars während des Abstiegs zur eiskalten Oberfläche des Titan. Da können wir froh sein, dass das menschliche Ohr Radarwellen sonst nicht wahrnehmen kann. Wir Menschen scheinen aber ein Problem damit zu haben, dass der Weltraum an sich eine Art schalltoter Raum ist. Denn seit 1977 fliegen die beiden Raumsonden Voyager 1 und 2 aus unserem Sonnensystem hinaus, in den Raum zwischen den Sternen, mit einer akustischen Flaschenpost an Bord. Eine vergoldete Kupferschallplatte mit Bildern in elektronischer Form und Botschaften der Menschheit.
Hello from the children of planet Earth.
Konnichiwa,
Ogenki deska?
Shalom.
Herzliche Grüße an alle.
Hola y saludos a todos.
Grüße in 55 Sprachen sind darunter und natürlich Musik aus verschiedenen Epochen. Sollten Außerirdische tatsächlich einmal auf die Voyager-Sonden stoßen und es auch noch schaffen, die Scheibe abzuspielen, dann können sie unter anderem diesem Lied von Chuck Berry lauschen und darüber nachdenken, welche seltsamen Wesen die Urheber dieser Klänge wohl sein mögen.
Im Weltraum ist es absolut still. Da kann man selbst den Wind nicht hören. Es sei denn, man macht ihn künstlich hörbar. Warum das so ist, erklärte uns der hr-info-Weltraumexperte Dirk Wagner.
hr-info. Himmel und Erde.
Heute, an diesem Sonntag zwischen den Jahren, geht es hier um die Stille. Die Stille ist ein eigenartiges Ding, gerade in Beziehung. Stille kann ein totaler Glücksmoment sein, wenn man einfach das Gefühl hat, ich verstehe mich mit dem anderen Menschen wortlos. Es gibt aber auch diese peinlichen Momente, wenn es im Gespräch plötzlich still wird und jeder denkt, wer sagt denn jetzt endlich wieder was? Wie Stille verbindet oder Distanz schafft, darüber habe ich mit Margit Hertlein gesprochen. Sie ist Coach und Expertin für Kommunikation. Und ich habe sie gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schweigen und sich anschweigen?
Also Sie haben es ja schon gesagt, es gibt tatsächlich zwei Arten von Schweigen oder von Stille. Das eine ist das Anschweigen, das Verstummen. Dahinter steckt mangelnde Intimität, möglicherweise Isolation. Ich weiß nicht, wo sich der andere gedanklich befindet. Und das andere ist aber das Schweigen als Verbundenheit, als Schweigen und Ruhe miteinander teilen. Und das ist ja was Tolles. Aber das habe ich auch nicht gekonnt, weil ich extrovertiert bin. Also extrovertierte Menschen, sagt man, das sind Denkredner. Die müssen sich selber reden hören, um zu denken. Und ich muss erst lernen, zum Glück habe ich einen sehr introvertierten Mann, und der hat mir beigebracht, dass Schweigen Verbundenheit bedeuten kann.
Braucht die Paarbeziehung solche Momente des Schweigens?
Ich genieße es jetzt und es lohnt sich, denn da entsteht ein anderer Raum. Also da entsteht so ein Verbundenheitsraum ohne Worte. Einfach dieses, ich bin da, du bist da und wir miteinander genießen gerade den Moment. Und das ist was sehr, sehr Schönes.
Und was wäre Ihr Tipp, um das zu üben?
Mir hat es geholfen, zum Beispiel gemeinsam auf was Neutrales zu sehen. Also zum Beispiel gemeinsam ins Feuer zu schauen. Mhm. Gemeinsam in der Natur spazieren gehen.
Ja.
Und beim Spazierengehen habe ich meinen Mann immer vorher, also ich habe quasi mein Nichtreden anmoderiert, damit er nicht verschreckt ist. Und habe gesagt, du, lass uns doch jetzt einmal 10 Minuten dahin gehen und gar nichts sagen. Und ich verspreche dir, ich halte wirklich die Klappe. Er hat es nicht geglaubt, aber ich habe es dann doch geschafft.
Tolle Sache. Schauen wir mal auf diese andere Seite, diese unangenehme Stille, die man ja durchaus manchmal auch unter Freunden erlebt. Was sagen Sie dazu? Wie kommt man da raus? Oder muss man das doch auch einmal aushalten?
Nochmal, wenn man introvertiert ist, mein Mann hat da überhaupt kein Problem damit, wenn der andere nichts sagt. Bei mir ist es manchmal, das wäre die erste Möglichkeit, frage ich einfach, was geht dir jetzt gerade durch den Kopf? Mhm. Und wenn dann aber kommt, mir geht nichts durch den Kopf, also entschuldige, was soll man jetzt durch den Kopf gehen, das auch gut sein zu lassen, weil wir brauchen für unser Gehirn auch wirklich Ruhepausen. Und je mehr Veränderung, was wir ja momentan extremst so noch nie gefühlt haben, diese ganzen Veränderungen, braucht tatsächlich das Gehirn auch Routinen und Ruhepausen und mal nichts zum Sagen.
Die Stille kann uns gut tun und gerade in diesen aufregenden Zeiten brauchen wir mal die Momente, auch der gemeinsamen Stille. Und man kann ja schön auf eine Kerze schauen oder den Weihnachtsbaum bewundern. Vielen Dank an Margit Hertlein, Coach und Expertin für Kommunikation. Die Sehnsucht nach Ruhe, die kennt wohl jeder, vermute ich. Aber sehr oft bleibt es doch unruhig und laut um uns herum und auch in uns. Innerlich kann Stille nämlich auch sehr beunruhigend sein. Dieser eigenartigen Spannung gehen die Autoren Werner Ticke und Marion Küstenmacher nach und fragen, worin eigentlich die besondere heilsame Kraft der Stille liegt.
Stille ist ein seltsames Phänomen. Obwohl wir sie gerne beschwören
und uns nach ihr sehnen, vermeiden wir sie gewöhnlich so sehr, dass man meinen könnte, wir hätten vor nichts mehr Angst als vor der Stille. Es ist still um ihn geworden, ist bei Prominenten eine freundliche Umschreibung von, der ist völlig out. Ein Satz wie, die ist immer so still, steht oft für, von der kommt doch nie was. Es scheint, wir kennen von der Stille nur die Schattenseite und wüssten zu wenig von der heilsamen Kraft der Stille, wie sie der dänische Philosoph Søren Kierkegaard im Blick hatte. Wenn ich Arzt wäre und mich jemand fragt, was meinst du wohl, was getan werden sollte? Ich würde antworten, das Erste, die unbedingte Bedingung dafür, dass überhaupt etwas getan werden kann, also das Erste, was geschehen muss, ist, schaff Schweigen. Hilf anderen zum Schweigen. Das heilsame Schweigen ist freiwillig, nicht erzwungen. Es ist eine klare Stille, die aus dem Innehalten kommt. Eine gelassene Stille, die uns zum Wesentlichen führt und dort nährt. Von dieser heilsamen Stille, die aus dem Schweigen kommt, erzählt eine alte orientalische Geschichte. Ein weiser Lehrer saß einmal versunken in den Zustand der Verzückung, als einer seiner Schüler zu ihm kam und mit ihm diskutieren wollte. Der Lehrer sagte nur ein einziges Wort: Stille. Und sein Schüler war still. Er ging nach Hause und blieb still. Er sprach überhaupt nicht mehr, jahrelang. Aber irgendwann fing sein Schweigen an, laut zu sprechen und hell zu strahlen. Sein stilles Denken wurde zur Inspiration. Sein stilles Lächeln wurde zur Wohltat. Sein stiller Blick heilte Wunden. Sein stilles Leben lud andere ein, sich eine Weile im Schweigen auszuruhen und das Reich der Stille zu genießen. Seine unerschöpfliche Stille war ein fürstliches Geschenk für alle, die in dieser lauten Welt nicht allein zur Stille gefunden hatten. Deswegen wurde er von den Leuten dankbar und respektvoll der König der Stille genannt. Wer diese Art von Stille versteht und schätzt, hat einen guten Grund, für den es sich lohnt zu leben.
Stille kann zur inspirierenden Wohltat werden. Das waren Gedanken der Autoren Werner Tiki und Marion Küstenmacher. Die heilsame Kraft der Stille ist heute unser Thema an diesem Sonntag zwischen den Jahren. Denn diese Zeit zwischen den Jahren, die empfinden wir oft auch als eine eher stille Zeit. Und in diesem Jahr im Lockdown vielleicht auch nochmal besonders. Und ich glaube, gerade jetzt können wir auch diese eigenartige Spannung spüren, die die Stille ja oft umgibt. Einerseits sehnen sich viele Menschen danach und gleichzeitig hat die Stille auch etwas Beunruhigendes. Stille kann verunsichern, manchmal haben wir auch Angst davor. Helmut Schlegel ist Franziskanerpater und Autor. Seit 2019 lebt und arbeitet er im Franziskanischen Zentrum für Stille und Begegnung in Hofheim am Taunus. Er leitet Stille-Seminare und begleitet Menschen auf ihrem spirituellen Weg. Kürzlich habe ich mit Pater Helmut Schlegel über Wege in die Stille gesprochen und habe ihn gefragt, ob das eigentlich so einfach ist, still zu sein. Denn oft gehen dann ja erst recht die Gedanken hin und her, kann es im Kopf recht laut werden.
Auf jeden Fall, ja, das ist wohl etwas der größte Schritt, weil wenn wir still werden, zunächst mal kommen Gedanken, dann kommen Gefühle, dann kommen Bilder, die aufsteigen. Und das ist auch gut so, das muss so sein, weil die Gedanken ja oft durch das Tun oder durch das Reden erstmal, sagen wir so, unter der Decke gehalten werden und in der Stille aufsteigen können. Das ist gut so. Das geschieht ja, wenn wir es richtig sehen, auch im Traum, dass die Seele sich sozusagen reinigt und Dinge an die Oberfläche bringt. Also das darf einen auch gar nicht beunruhigen. Ich sage das immer bei Kursen, bei Stillekursen, Meditationskursen. Wenn Gedanken kommen, dann ist es gut, aber halten Sie sie nicht fest. Es sind Wolken, die vorbeiziehen und die werden mit der Zeit ruhig. Und dann kommen Gefühle, die können noch heftiger sein, aber auch sie können wir ruhen lassen, vor allen Dingen durch das Atmen.
Ich wollte danach gerade fragen, wenn Sie Menschen begleiten auf den Seminaren, wie können Sie Menschen führen in die Stille?
Ja gut, es gibt natürlich zunächst mal so ein paar äußere Dinge, ein ruhiger Raum, eine Atmosphäre, eine Mitte, eine Gruppe nach Möglichkeiten, die gemeinsam in die Stille gehen, das motiviert. Und dann ein wesentlicher Weg ist tatsächlich der Atem. Das ist deswegen so, weil wir, wenn wir auf den Atem achten, also ihn einfach anschauen, sind unsere Blicke und Gedanken hingelenkt. Sie kreisen nicht mehr um sich selber, sie fixieren nicht mehr, sondern ich kann am Atem entlang gehen und bin ein Stück weit aufmerksamer. Und zum anderen ist ein ruhiger Atem in sich ja schon etwas, was aus der Seele und aus dem Körper kommt und beruhigt.
Wenn es dann still ist, um mich herum, in mir ein Stück, was kann ich dann hören? Hört man dann innere Stimmen? Hört man Gott?
Also vielleicht ist es wichtig, nur mal zu sagen, Stille ist nicht gleich Schweigen. Mhm. Schweigen heißt nicht mehr reden. Oder vielleicht auch nicht mehr denken. Stille geht sehr viel tiefer. Geht wirklich so in den Urgrund der Seele. Ja, natürlich können wir irgendwo vielleicht auch Gott hören, aber das muss nicht gleich der Fall sein.
Muss man nicht erzwingen, nicht unbedingt, gar nicht unbedingt erwarten.
Nein, das muss man nicht erwarten. Also Gott ist, ich sage jetzt mal, transzendent, außerhalb unserer Erfahrungsebene, zumindest so, dass wir jetzt nicht ihn packen oder erleben können. Wo wir hinkommen, ist, ich sage mal, zu einem Grund des Seins, zu einem Schwingen, einer Grundmelodie des Seins, die wir spüren. Allerdings kommen wir da nicht sofort hin. Das braucht auch eine Übung. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Man kann das nicht sofort, sondern muss es üben. Aber es lohnt sich. Und natürlich gibt es dann auch so Erfahrungen, von denen Menschen sagen, ich fühlte mich von Gott berührt. Ich fühlte, dass da etwas ganz Wesentliches geschah. Ich spürte meine innerste Seele. Und ich spürte, ich bin nicht allein, ich bin getragen, ich habe eine Zuversicht. Ich muss das noch gar nicht Gott nennen. Ich glaube, es ist eher wichtig, erstmal dahin zu kommen, zu der Tiefe der eigenen Seele und da auch eine gewisse Geborgenheit zu spüren. Mhm. Aber auch das noch einmal, das geht nicht auf Knopfdruck und nicht in einer einzigen Meditationsstunde, sondern braucht eine gewisse Zeit und ist auch ein Geschenk.
Man kann das ja durchaus beobachten. Es gibt durchaus viele Menschen, die so eine Sehnsucht haben nach solch einer Stille, auch nach diesen Erfahrungen, die Sie beschrieben haben. Sie haben gerade, Pater Schlegel, auch gesagt, es lohnt sich. Inwiefern tut uns das gut, diese Erfahrung der Stille?
Wir sind ja in der Regel in Bewegung. Alles ist in Bewegung. Der Körper mit seinen ganzen Organen ist in einer ständigen Bewegung. Das ist er natürlich auch in der Stille. Oder wir sind am Reden. Wir sind aktiv in Gedanken. Selbst wenn wir irgendwo still sitzen, dreht sich ja etwas. Und das ist ja auch gut, aber das ist nicht alles. Wir haben darüber hinaus eine tiefe Sehnsucht nach dem, ich sage jetzt mal, das Sein, das, was noch hinter der Bewegung ist, hinter den Reden, hinter den Gedanken. Das reinigt einfach und das ist auch in gewisser Weise heilsam. Das ist wie ein Medikament gegen die ständige Unruhe. Bewegung kann Unruhe erzeugen, Unruhe kann krank machen. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass wir auch Zeiten der Stille haben, so wie der Körper einen Schlaf braucht, um sozusagen ein Gleichgewicht zu finden, so braucht die Seele auch Zeiten der Stille, Zeiten des Ausruhens, des Nachschwingens, um gesund zu bleiben.
Erfahrungen in der Stille beschrieb uns Helmut Schlegel, Franziskanerpater am Zentrum für Stille und Begegnung in Hofheim im Taunus. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Gerne.
Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info, heute am ersten Sonntag zwischen den Jahren über die Stille. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen und erfüllenden Jahresausklang und dann alles Gute im neuen Jahr.